Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Statt in einem perfiden Wettbewerb zu ermitteln, welche Seite im Nahostkonflikt mehr Empathie und Solidarität verdient, sollten wir etwas anderes wagen: an Frieden denken, schreibt die Schriftstellerin Joana Ossmann in der Süddeutschen Zeitung. Die Narrative über Israelis und Palästinenser ähneln sich alle. Palästinenserinnen und Palästinenser werden, je nachdem, entweder als tapfere Widerstandskämpfer gegen eine vermeintlich weiße Kolonialmacht gelesen oder pauschal als Terroristen oder gewaltverherrlichende Fanatiker, schreibt Ossmann. Für die Israelis gilt im Wesentlichen das Gleiche. Mal müssen sie als die einzigen Opfer des Konfliktes herhalten, mal gelten sie als die ultimativen Täter, denen jegliche Menschlichkeit abgesprochen wird. Es sind solche Generalisierungen und Verallgemeinerungen, die den Konflikt immer wieder neu befeuern und Gewaltspiralen in Gang setzen, die immer schwieriger zu durchbrechen sind. Nur noch wenige Menschen in der Konfliktregion würden das Wort Frieden in den Mund nehmen. Sie sind spärlich gesät, zermürbt von der andauernden Gewalt, dem Hass und der Angst, dem gegenseitigen Misstrauen. Doch es gibt sie, schreibt Ossmann weiter in der SZ. Sie zu stärken und zu ermächtigen, sollte unsere erste und dringlichste Aufgabe sein. Und wer stärkt eigentlich die gemäßigten Stimmen in Ostdeutschland? Etwa in Thüringen und Sachsen? Und wieso haben dort so viele Menschen für die AfD gestimmt? Wie die US-amerikanischen Medien auf dieses Thema blicken, berichtet Frauke Steffens in der Frankfurter Allgemeinen. Dabei nehmen viele Zeitungen und Fernsehsender das Erklärungsmuster der Wut oder des Protests auf, obwohl Umfragen inzwischen nahelegen, dass bei vielen Wählern auch inhaltliche Überzeugungen eine Rolle gespielt haben. Vor allem der Wunsch nach Abschottung des Landes gegen Zuwanderung, schreibt Steffens. Dem Aspekt des Frusts über die herrschenden Verhältnisse geben amerikanische Medien aber besonders gern breiten Raum. So verglich der Wirtschaftswissenschaftler Paul Krugman unter der Überschrift »Die politische Wut abgehängter Regionen« die Lage der Menschen in den östlichen Bundesländern mit dem vom Strukturwandel gebeutelten US-Bundesstaat West Virginia, in dem Donald Trump besonders stark ist. Und dann gibt es dann noch den Wahlerfolg von Sarah Wagenknecht und ihrer Partei BSW. Und der beschäftigt gleich mehrere Zeitungen vom Donnerstag. Einige allerdings auf sehr spezielle und persönliche Weise. Sarah Wagenknechts Auftreten erinnert an die ägyptische Königin Nofretete, die übrigens die erste Frau war, die alle Fäden in der Hand hielt, schreibt der Kunsthistoriker und Schriftsteller Florian Illis in der Zeit und versucht die Ähnlichkeit auch an Fotos von Wagenknecht und der berühmten Büste der Nofretete im Profil zu belegen. Man hatte bislang immer das Gefühl, seit Jahrhunderten sitze Wagenknecht mindestens einmal die Woche in einer deutschen Talkshow, um mit starrem Blick in eine Gegenwart und Zukunft zu schauen, die niemand außer ihr erkennen konnte. Wenn sie nicht sprach, verwandelte sie sich in eine unbewegliche Statue. Ihre Gesichtszüge erinnerten in ihrer Feinheit und Strenge an die berühmte Büste der Nofretete. Und ihr Dutt hatte, wohlwollend betrachtet, etwas von einer Königskrone, schreibt Illis. Selbst wenn sie von Fanatikern mit Farbe bespritzt wird, entgleiten ihr, wie es sich für eine Königin aus Kalkstein gehört, nie die Gesichtszüge. Hans Zippert sagt in seiner satirischen Kolumne für die Welt schon mal voraus, was Sarah Wagenknecht fordert, falls sie mitregiert. Thüringen und Sachsen müssen als erstes die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen. Chemnitz muss wieder Karl-Marx-Stadt heißen. Und in allen Städten ab 20.000 Einwohnern soll eine überlebensgroße Stalin-Statue aufgestellt werden.